Stell dir vor, du stehst auf einem Laufband, du läufst und läufst, du fängst richtig an zu schwitzen, deine Herzfrequenz geht extrem hoch.
Mhm, ja, dieses klassische Cardio-Gefühl.
Genau, du verbrennst Kalorien, du bist absolut aktiv. Aber wenn du dann nach links oder rechts schaust, verändert sich die Kulisse überhaupt nicht. Du kommst quasi keinen einzigen Zentimeter vorwärts.
Ja, das ist die pure Anstrengung, aber halt komplett ohne echten Ortswechsel.
Und genau dieses wahnsinnig frustrierende Laufbandgefühl, das ist für so viele Unternehmer, Selbstständige und Kreative der absolute Alltag, wenn es um ihre Content-Erstellung geht.
Absolut. Man investiert Stunden in Texte, dreht Videos, man ist ununterbrochen auf Sendung.
Ja, aber das Geschäft wächst dadurch eben nicht spürbar.
Ja.
Und deshalb nehmen wir uns heute die Zeit, dieses Problem mal wirklich an der Wurzel zu packen. Wir durchleuchten nämlich Auszüge aus dem Buch »Die 7-Stufen-Content-Formel« von Wilfried Bechtle.
Ein sehr spannendes Material, ja.
Auf jeden Fall. Und unsere Mission für diese heutige Analyse ist ganz klar. Wir wollen herausfinden, wie man von diesem verdammten Laufband runterkommt. Wenn du also jemals vor einem leeren Bildschirm saßt und dich gefragt hast, warum du eigentlich postest, obwohl du fachlich brillant bist, dann ist dieses Gespräch hier genau für dich. Wir machen aus zufälliger Aktivität ein verlässliches System.
Der beste Einstieg in diese Systematik ist, glaube ich, das Konzept der stillen Wirkungslosigkeit. Das ist nämlich das Tückische an der ganzen Content-Erstellung.
Stille Wirkungslosigkeit. Okay, wie genau meint er das?
Naja, wenn jemand mit seinem Content scheitert, ist es ja fast nie ein katastrophaler, superlauter Misserfolg. Du postest etwas und wirst nicht plötzlich von der gesamten Branche ausgelacht.
Zum Glück, ja.
Richtig. Was stattdessen passiert, ist so ein, naja, ein langsames, leises Versanden. Ein Beitrag bekommt ein paar Likes von Bekannten, der nächste erntet völlige Stille.
Quasi ein konstantes Rauschen im Mittelfeld der Resonanz.
Exakt. Und diese stille Wirkungslosigkeit ist deshalb so wahnsinnig gefährlich, weil sie dazu führt, dass man diesen bloßen Fleiß, dieses ständige Präsentsein, mit echtem, systematischem Aufbau verwechselt. Man spürt ja, dass es nicht greift. Und sucht logischerweise nach Erklärungen.
Da muss ich direkt mal reingrätschen. Ist die Erklärung dann nicht total offensichtlich? Jeder, also wirklich jeder in meiner Bubble, beschwert sich doch darüber, dass die organische Reichweite tot ist. Man sagt halt, der Algorithmus hat sich schon wieder geändert.
Ja, das hört man ständig.
Warum betrachtet die Quelle das dann als strukturelles Problem des Erstellers und nicht einfach, naja, als Pech mit der Technologie?
Weil der Algorithmus einfach ein fantastischer Sündenbock ist. Es ist psychologisch viel, viel einfacher, irgendeiner unsichtbaren KI in Kalifornien die Schuld zu geben, als die eigene Struktur zu hinterfragen. Wenn wir das mit dem Gesamtbild verknüpfen, wird schnell klar, Bechtle argumentiert ja nicht, dass Algorithmen völlig irrelevant sind.
Okay.
Aber sie sind eben lediglich Verstärker. Wenn dein Content nicht funktioniert, wird fast immer an der falschen Stelle nach der Lösung gesucht.
Also, die Leute schrauben an den falschen Reglern.
Ganz genau. Sie fangen beim Wie an. Also bei neuen Formaten, kürzeren Videos, anderen Uhrzeiten, bevor das Wofür überhaupt geklärt ist.
Okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Das erinnert mich direkt an diese großartige Analogie aus dem Buch. Die Schaufensteranalogie. Die ist mir beim Lesen echt sofort im Gedächtnis geblieben.
Oh ja, die trifft den Nagel auf den Kopf.
Also das ständige Optimieren für den Algorithmus ist so, als würdest du in deinem Geschäft ununterbrochen die Beleuchtung im Schaufenster austauschen. Du machst das Licht noch heller, noch greller, richtig bunt.
Ja, aber im Laden selbst herrscht das absolute Chaos.
Genau. Mehr Licht macht dieses Chaos für die Passanten draußen auf der Straße nur noch deutlicher sichtbar. Es bringt halt absolut keine Ordnung in dein Angebot.
Richtig. Der Algorithmus ist wirklich nur die Beleuchtung. Wenn der Inhalt an sich unscharf ist, streut die Plattform diese Unschärfe einfach nur breiter. Niemand kauft etwas in einem chaotischen Laden, nur weil das Licht da drinnen so schön hell ist.
Wahnsinnig gutes Bild. Also wenn das Hauptproblem diese mangelnde Ordnung in meinem mentalen Laden ist, wo fangen wir dann an aufzuräumen?
Alles beginnt mit dem Ziel. Und damit meine ich jetzt nicht dieses pauschale, oberflächliche Ziel wie »Ich will mehr Umsatz«. Die Quelle teilt das sehr präzise in drei konkrete Ebenen auf. Und die müssen vor dem Schreiben glasklar sein.
Okay, welche drei Ebenen sind das?
Erstens das Geschäftsziel. Was soll in deinem Unternehmen real passieren? Zweitens das Kontaktziel. Was soll dieser eine spezifische Text heute im Kopf deines Lesers auslösen? Und drittens die Identität. Wer willst du für diesen speziellen Leser in diesem Moment eigentlich sein?
Sonst bleibt das echt zu theoretisch für uns. Nehmen wir an, du wärst eine freiberufliche Grafikdesignerin und richtest dich so an mittelständische Unternehmen.
Mhm.
Wie würden diese drei Ebenen da in der Praxis aussehen?
Sehr gutes Beispiel. Also, das Geschäftsziel der Grafikdesignerin wäre in diesem Fall vielleicht gar nicht primär, dass sie mehr Follower will, sondern Anfragen von Kunden vorzuqualifizieren, die bereit sind, für Premium-Design zu zahlen.
Okay, macht Sinn. Und das Kontaktziel?
Das Kontaktziel für Ihren heutigen Beitrag könnte dann sein, dem Leser zu beweisen, dass billiges Design am Ende durch unzählige Korrekturschleifen extrem viel Arbeitszeit und damit Geld kostet.
Ah, okay. Und die Identität?
Da schreibt sie nicht aus der Rolle der kreativen, verträumten Künstlerin heraus, sondern ihre Identität ist die der kalkulierenden Strategien, die Geschäftsprozesse versteht.
Wow, ja, das leuchtet total ein. Aber hier ist doch der Reflex, den wir alle kennen. Wenn ich mir schon die verdammte Mühe mache, einen ewigen Text zu verfassen, dann will ich doch alles auf einmal, oder?
Das ist der klassische Fehler, ja.
Ich schreibe also den Post, ich zeige meine strategische Expertise, teile im Mittelteil noch so einen privaten Schwank aus meinem Wochenende für die Nahbarkeit, erkläre dann noch drei neue Designtrends und klatsche ganz unten natürlich meinen Buch-mich-jetzt-Link rein.
Und genau da passiert der Crash. Das wirft eine wichtige Frage auf. Kann ein einziger Inhalt gleichzeitig maximale Reichweite bringen, tiefe Fachexpertise beweisen, menschliche Nähe aufbauen und am Ende noch den direkten Verkauf erzielen?
Wahrscheinlich nicht, ne?
Die psychologische Realität ist schlichtweg nein, kann er nicht. Wenn du versuchst, all diese Ziele zu vermengen, zerschießt du den Fokus komplett. Der Leser spürt diese Überladung, der Text wird verwaschen, er hat einfach keine klare Spitze mehr.
Aber da hake ich nochmal kritisch ein. Angenommen, ich fokussiere mich wirklich nur auf ein Ziel. Ich schreibe diesen genialen Post, da stecken 2 Stunden Arbeit drin, extremer Mehrwert und ich verkaufe am Ende nicht.
Mhm.
Verschwende ich dann nicht eine riesige Chance? Für mich fühlt sich das so an, als hätte ich ein nagelneues Schweizer Taschenmesser in der Hand, klappe aber absichtlich nur diesen winzigen Zahnstocher aus und lasse all die großen, wertvollen Klingen versteckt. Ist das nicht total ineffizient?
Das ist ein sehr verständlicher Impuls. Wir haben ja alle über Jahre gelernt, dass jeder Kontaktpunkt irgendwie monetarisiert werden soll. Aber genau das ist diese fiese Falle der eierlegenden Wollmilchsau.
Okay.
In dem Buch wird hier das Konzept der Entlastung eingeführt und das ist ein enormer Hebel. Nicht jeder Beitrag muss verkaufen. Es ist absolut legitim und oft sogar strategisch viel, viel klüger, einfach nur den Zahnstocher auszuklappen.
Warum? Das musst du mir erklären.
Weil es komplett den Druck aus dem Kessel nimmt. Wenn du von jedem einzelnen Post erwartest, dass er dir direkt einen Kunden bringt, dann schreibst du wahnsinnig verkrampft. Du bist bedürftig.
Ah, und das merkt man beim Lesen.
Absolut. Diese Bedürftigkeit spürt der Leser atmosphärisch zwischen den Zeilen. Ein Beitrag darf einfach mal nur den Zweck haben, eine falsche Annahme deines Kunden zu korrigieren. Nichts weiter. Kein Call to Action, kein fetter Verkaufspitch.
Einfach nur ein Gedanke.
Genau. Diese Entlastung führt zu viel souveräneren Texten. Aus dieser Ruhe entsteht schlichtweg die bessere Arbeit.
Also, was bedeutet das alles? Ich nehme mir vor dem Schreiben vor, okay, heute löse ich nur diesen einen winzigen Knoten im Kopf meines Kunden. Wir haben unser Ziel jetzt also messerscharf definiert, aber ein Ziel ist ja noch lange kein fertiger Text.
Nein. Definitiv nicht.
Woher nehmen wir jetzt die eigentlichen Ideen, ohne ständig auf den Kuss der Muse warten zu müssen? Wir alle, die hier zuhören, wissen natürlich, man muss Pain Points ansprechen. Das ist ja so Marketing-Grundschule.
Richtig.
Aber was ich an unserem Quellenmaterial so faszinierend fand, war diese viel tiefere Unterscheidung zwischen offenen und verdeckten Problemen.
Exakt. Jeder weiß, dass er Schmerzpunkte adressieren soll. Aber die allermeisten kratzen dann nur komplett an der Oberfläche. Also an den offenen Problemen. Das ist das, was der Kunde dir ganz direkt und ohne Scham in einem Erstgespräch sagt.
Zum Beispiel, hey, ich brauche dringend mehr Sichtbarkeit für meine Agentur.
Genau. Und wenn wir jetzt nur über dieses offene Problem schreibst, bist du einer von 1000 anderen, die exakt denselben rationalen Tipp geben. Die eigentliche Reibung, der wirkliche Schmerz, liegt aber immer eine Ebene tiefer.
Also beim verdeckten Problem?
Ja. Das verdeckte Problem spricht der Kunde nicht sofort aus. Oft ist es ihm selbst gar nicht völlig klar. Verdeckt meint er vielleicht, ich bin total erschöpft von dieser ständigen Content-Mühle. Ich renne und renne, aber ich habe Panik, am Ende für meine Kunden völlig austauschbar zu sein.
Wow, das ist viel emotionaler.
Absolut. Wenn du in deinem Text dieses verdeckte Problem triffst, dann fühlt der Leser sich plötzlich wirklich tief und existenziell erkannt.
Das bringt mich zu so einer Mechanik aus dem Buch, die ich genial simpel fand. Die Arbeit mit wiederkehrenden Sätzen. Man muss sich diese großen Ideen nämlich gar nicht mühsam unter der Dusche ausdenken.
Nee, zum Glück nicht.
Man muss eigentlich nur zum extrem aufmerksamen Zuhörer seiner eigenen Kunden werden. In Erstgesprächen, in Support-E-Mails, bei Einwänden am Telefon. Wenn ein Kunde frustriert sagt, ich mache und tue, aber es greift einfach nicht richtig, dann darf man das nicht einfach so als Gejammer abtun.
Auf keinen Fall, das ist pures Gold.
Genau, das ist der exakte Wortlaut für den nächsten Text. Wir neigen ja oft dazu, die Probleme unserer Kunden in unseren eigenen, so richtig elitären Fachjargon zu übersetzen. Aber der Autor sagt ganz klar, nimm genau die Sprache, in der dein Kunde seine eigene Welt erlebt.
Was hier faszinierend ist, wenn du diese Sprache nutzt und die Schmerzpunkte aufgreifst, darfst du aber nicht in der reinen Empathie stehen bleiben. Empathie wird im Marketing nämlich oft völlig überschätzt.
Moment. Empathie wird überschätzt? Das widerspricht ja so ziemlich jedem Marketing-Ratgeber der letzten 10 Jahre.
Lass es mich präzisieren. Reine Empathie, also dem Kunden nur zu spiegeln, ich sehe dich, ich weiß, das ist schwer, du tust mir echt leid, das erzeugt lediglich Wärme.
Und Wärme ist nicht genug.
Wärme ist sympathisch, klar. Aber sie löst verdammt nochmal das Problem nicht. Der Autor betont, dass Wärme immer mit einer klaren Unterscheidung gepaart sein muss.
Okay, wie sieht das aus?
Du musst dem Kunden seinen Denkfehler aufzeigen. Ihm wirklich sagen, du fühlst dich erschöpft, weil du auf dem falschen Laufband stehst. Hier ist der Ausweg. Diese Kombination aus Verständnis und dem Aufzeigen einer klaren Richtung, das nennt man Führung.
Führung, okay.
Und Führung ist das, wofür Kunden am Ende bereit sind, Geld zu bezahlen. Nicht nur für eine Umarmung.
Hier wird es wirklich interessant. Wir haben also die verdeckte Reibung gefunden. Wir kennen die exakten Worte unserer Kunden. Wir wollen führen, nicht nur trösten.
Richtig.
Angenommen, ich habe all diese tollen Zutaten jetzt auf meinem Schreibtisch liegen. Wie baue ich den Text überhaupt auf, ohne dass er wie so eine akademische Abhandlung oder ein langweiliger Schulaufsatz klingt? Also wie funktioniert die Übersetzung?
Da sind wir bei der Architektur des Textes. Ein noch so starkes Thema kann völlig wirkungslos bleiben, wenn die Aufbereitung einfach nicht stimmt. Der wichtigste strukturelle Punkt ist hierbei der Kippmoment. Im Englischen kennt man das oft als Tipping Point.
Okay, lass uns den Kippmoment mal genau unter die Lupe nehmen. Wie unterscheidet sich ein Text mit Kippmoment von einem ganz durchschnittlichen Post?
Also, der Kippmoment ist quasi der intellektuelle Hebel deines Textes. Nehmen wir mal an, du schreibst über Zeitmanagement. Die amateurhafte, total verbreitete Herangehensweise wäre einfach eine Liste. 5 Tipps für mehr Produktivität.
Kennt jeder.
Genau. Der Leser liest das, nickt so innerlich, weil er Tipps wie leg dein Handy öfter mal weg schon 100 Mal gehört hat und dann vergisst er den Beitrag in der nächsten Sekunde.
Weil es einfach nichts Neues ist.
Richtig. Warum vergisst er es? Weil keine kognitive Dissonanz erzeugt oder aufgelöst wurde.
Ah, das ist dieses klassische, eigentlich weiß ich das ja alles schon Gefühl.
Exakt das. Ein Text mit einem echten Kippmoment setzt ganz woanders an. Er nimmt eine feste, oft negative Überzeugung des Lesers und dreht sie argumentativ komplett um.
Hast du ein Beispiel?
Du könntest den Text so aufbauen, dass du dem Leser sagst, dein Problem ist gar nicht, dass dir die Disziplin fehlt. Dein Problem ist, dass du versuchst, ein System am Laufen zu halten, das für deinen Energietyp völlig falsch konzipiert ist.
Oh, bam, das sitzt.
Das ist der Kippmoment. In genau diesem Bruchteil einer Sekunde verschiebt sich die Perspektive des Lesers spürbar. Er denkt plötzlich, warte mal, ich bin gar nicht das Problem, mein System ist einfach fehlerhaft.
Und er ist total erleichtert.
Genau. Und dieser eine Aha-Effekt, der brennt sich in das Gedächtnis ein und ist 1000-mal wertvoller als irgendeine weitere Liste mit 5 allgemeinen Tipps.
Und um diesen Text überhaupt einzuleiten, brauche ich ja logischerweise einen Hook, der den Leser überhaupt erst bis zu diesem Kippmoment zieht, oder? Aber auch da gab es ja eine klare Warnung im Material.
Richtig.
Der Hook darf absolut kein reißerischer Clickbait sein. Er muss ein stilles Versprechen sein, dass die Zeit des Lesers in den nächsten Minuten eben nicht verschwendet wird.
Genau so ist es. Und dieses Versprechen hältst du, indem du der Versuchung der absoluten Vollständigkeit widerstehst.
Das fällt vielen echt schwer.
Total. aber du darfst nicht versuchen, das gesamte Thema allumfassend abzuhandeln. Der Leser scrollt durch seinen Feed auf der Suche nach Orientierung, nicht nach einem Lexikonartikel. Er will diesen einen befreienden Perspektivwechsel, mehr nicht.
Okay, wir haben Struktur, Hooks, Kippmoment. Da drängt sich mir jetzt aber eine extrem aktuelle Frage auf. Wir haben diese perfekte Architektur. Wenn ich nun hergehe und all diese genialen Vorgaben in ChatGPT oder eine andere KI werfe und sage, schreib mir das im perfekten Marketing-Sprech.
Oh ja, die KI-Falle.
Klingen wir dann am Ende nicht alle wie glatte, perfekt geölte, aber völlig austauschbare Roboter? Wo bleibt da der Charakter?
Das ist eine essentielle Gefahr, auf die die Quelle auch ganz klar eingeht. Zu viel Glätte zerstört einfach den Charakter. Wenn ein Text durch die KI zu perfekt poliert ist, so ganz ohne jegliche Ecken und Kanten, dann verliert er seine menschliche Eigenart. Die Stimme, die den Text eigentlich trägt, wird total steril.
Wie setze ich KI dann überhaupt ein, ohne meine Seele als Autor zu verkaufen?
KI darf in diesem Prozess niemals der primäre Textersteller sein. Sie ist ein Sparringspartner. Nicht mehr und nicht weniger. Du nutzt sie, um eine von dir bereits geschaffene Klarheit zu strukturieren.
Also die Rohdaten kommen von mir?
Genau. Du gibst dir deine unfertigen Gedanken, deine identifizierte Marktreibung und bittest sie vielleicht, Lücken in deiner Argumentation zu finden oder Synonyme vorzuschlagen. Aber die Temperatur deiner Sprache, diese echte, erlebte Reibung, das muss aus deiner eigenen Feder stammen.
Ja, das macht total Sinn.
Die goldene Regel hier lautet, der Inhalt muss tragfähig, nicht glänzend sein.
Tragfähig, nicht glänzend. Ich liebe diese Formulierung. Es darf also ruhig ein bisschen nach Mensch klingen.
Absolut. Ein bisschen rauer, ein bisschen unperfekt, aber dafür intellektuell belastbar und vor allem authentisch.
Okay, mega. Lass uns den Bogen mal weiterspannen. Ich habe jetzt also diesen grandiosen Text geschrieben. Er löst ein verdecktes Problem, er hat einen starken Kippmoment, keine sterile KI-Glätte, sondern echte Kanten. Ich drücke voller Stolz auf Veröffentlichen und es passiert nichts. Der Text versandet trotzdem. Was ist da auf der Zielgerade noch schiefgelaufen?
Dann haben wir das große Problem der Sichtbarkeit und der Kumulation noch nicht gelöst. Und hier gibt es echt ein massives Missverständnis. Viele Ersteller denken bei Sichtbarkeit sofort an Marktschreierei.
Laut sein um jeden Preis.
Richtig. Daran, lauter sein zu müssen als alle anderen und am besten auf jeder neuen Plattform gleichzeitig zu tanzen.
Das böse Wort vom Omnichannel-Marketing. Man muss auf LinkedIn sein, Shorts für YouTube machen, auf Instagram tanzen und nebenbei noch pünktlichen fetten Newsletter schreiben.
Und genau das führt zielsicher in den Burnout. Das Material stellt hier glasklar dar, Sichtbarkeit bedeutet eben nicht Lautstärke. Es geht um Kumulation.
Kumulation. Was heißt das konkret?
Kumulation bedeutet, dass sich deine Botschaft und deine Autorität über die Zeit an einem einzigen Ort aufbauen und verdichten. Ein Kanal ist kein flüchtiger Trend, dem man atemlos hinterherhecheln muss. Ein Kanal ist ein Treffpunkt.
Ein Treffpunkt.
Ja. Es ist der Ort, an dem sich dein Angebot, dein idealer Kunde und die benötigte Vertrauensstrecke überschneiden. Wenn du zu früh zu viele Plattformen bespielst, zersplitterst du diese wichtige Kumulation einfach.
In dem Zusammenhang fand ich die Unterscheidung zwischen Präsenz und Penetranz enorm erhellend. Wir wandern da ja oft auf einem schmalen Grat. Präsenz heißt für mich, ich tauche an diesem einen Treffpunkt wirklich verlässlich auf. Ich habe eine klare inhaltliche Linie. Die Leute wissen exakt, wofür ich stehe. Ich bin einfach greifbar.
Genau. Und Penetranz?
Penetranz hingegen ist, wenn ich aus reiner Panik vergessen zu werden, dem Leser ständig mit denselben platten Botschaften auf die Nerven gehe. Und das ohne auch nur einen Funken neuen intellektuellen Mehrwert zu liefern. Wenn ich penetrant bin, bin ich nur laut. Wenn ich präsent bin, bin ich verlässlich.
Sehr, sehr gut zusammengefasst. Und diese Verlässlichkeit entfaltet ihre wahre Kraft erst im richtigen Umfeld. Es wird nämlich wahnsinnig oft unterschätzt, wie wichtig Homogenität im Vergleich zu reiner, nackter Reichweite ist.
Wie meinst du das genau mit der Homogenität?
Es ist wirtschaftlich für dein Unternehmen unendlich viel wertvoller, vor 100 richtigen Leuten stattzufinden, also Leuten, die wirklich das verdeckte Problem haben und deinen Kippmoment sofort verstehen, als vor 10.000 zufälligen Leuten, die gar keine Ahnung haben, in welchem Kontext du operierst.
Ah, okay. Qualität vor Quantität.
Absolut. Wenn 10.000 unqualifizierte Nutzer deinen Beitrag sehen, bekommst du vielleicht ein paar verwirrte Kommentare oder völlig irrelevante Likes. Wenn aber 100 richtige Leute ihn lesen, entstehen daraus drei qualifizierte Geschäftsgespräche. Dein Profil darf deshalb keine wahllose Ablage für Links sein. Es muss dieses aufgeräumte Schaufenster sein, von dem wir ganz zu Beginn gesprochen haben.
Wahnsinn. Wenn wir das jetzt mal für dich, der uns hier gerade zuhört, alles zusammenziehen. Diese ganzen einzelnen Schritte, also die klare Definition deines Ziels, das aktive Zuhören bei deinen Kunden, um wirklich die tiefen Schmerzpunkte zu finden, dann die Architektur des Textes mit diesem befreienden Kippmoment. All das läuft am Ende in der Kumulation zusammen.
Ganz genau.
Weil wenn du diesen roten Faden nicht hast, muss der Markt dich jeden verdammten Tag völlig neu lesen und interpretieren. Der Leser muss quasi jeden Morgen neu überlegen, warte mal, wofür stand dieser Typ noch gleich?
Und das ist für das menschliche Gehirn schlichtweg viel zu anstrengend.
Genau, die kognitive Last ist einfach zu hoch. Also scrollt der Leser sofort weiter zum nächsten, der klarer kommuniziert.
Genau so ist es. Du senkst die kognitive Last für deinen Markt dramatisch, wenn du ein verlässliches, in sich stimmiges Profil aufbaust.
Was für ein krasser Perspektivwechsel. Lass mich das kurz festhalten, weil das wirklich fundamentale Shifts in der ganzen Herangehensweise sind. Wir lernen hier, Content ist keine künstliche Pflichtübung, die man irgendwie zwischen Tür und Angel erledigt, weil man das heute eben so macht.
Richtig.
Content ist ein hochlogisches, wahnsinnig präzises Werkzeug. Es beginnt immer mit einer sauberen Diagnose des Problems. Wir setzen ganz klare, nicht vermischte Ziele. Wir suchen die echte Markttreibung in den absolut ungefilterten Worten unserer Kunden.
Mhm.
Dann übersetzen wir diese Reibung in Texte mit echten Kippmomenten, ohne sie durch KI völlig glattbügeln zu lassen. Und dann bauen wir das mit unfassbarer Geduld und Verlässlichkeit auf dem einen richtigen Kanal auf.
Und um dieses intensive Gespräch heute abzurunden, möchte ich dir noch ein finales Gedankenspiel mit auf den Weg geben, das genau auf unserer heutigen Analyse aufbaut, aber gedanklich noch einen kleinen Schritt weitergeht.
Oh, da bin ich gespannt.
Stell dir mal vor, dein gesamter Content wäre ein echter, physischer Mitarbeiter in deinem Unternehmen. Ein echter Mensch aus Fleisch und Blut, der morgens zur Tür reinkommt. Wenn dieser Mitarbeiter monatelang absolut keine Ergebnisse liefert, würdest du ihn dann einfach wütend feuern, weil du denkst, er ist komplett faul?
Ja. Wahrscheinlich schon, im ersten Impuls.
Aber würdest du bei genauerem Hinsehen vielleicht plötzlich erkennen, dass dieser Mitarbeiter den ganzen Tag nur panisch und völlig planlos durchs Büro rennt, weil du ihm niemals eine klare Stellenbeschreibung, ein echtes Geschäftsziel und eine exakte Zielgruppe gegeben hast? Überleg mal ganz ehrlich für dich selbst, ob dein Content-Mitarbeiter aktuell eigentlich wirklich weiß, was er da jeden Tag für dich tun soll.
Wow! Sitzt dein Content-Mitarbeiter nur schwitzend auf dem Laufband im Dunkeln oder baut er dir eine echte Treppe? Was für ein absolut perfektes Bild, um das Ganze jetzt mal sacken zu lassen. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns so unfassbar tief in diese Materie einzutauchen.
Sehr gerne, es war mir eine absolute Freude.
Wir hoffen, du konntest heute richtig viele Aha-Momente für dich und dein eigenes System mitnehmen. Mach's gut, bring ordentlich Struktur in dein Schaufenster und wir hören uns beim nächsten Deep Dive.